Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir ein sehr aufregendes Thema. Aufregend im wahrsten Sinne des Wortes. Heute geht es nämlich um Geburtstraumen. Und bei mir zu Gast ist die Hebamme Elisabeth Rakosch. Sie ist seit 28 Jahren Hebamme, sowohl im Krankenhaus als auch bei Hausgeburten. Und sie war 10 Jahre hindurch die Leiterin der Hebammenausbildung an der Fachhochschule in Krems. Lisa, was ist eigentlich ein Geburtstrauma?
Ja, hallo mal, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls Sie auch dabei sind. Ein Geburtstrauma ist eine Situation, wo man nach einer Geburt rausgeht als verletzte, gebrochene, traumatisierte, belastete Person. Das kann etwas sein, das sich relativ bald auch wieder auflöst, kann aber durchaus auch persistieren, also einfach vorhanden bleiben und das Leben mit dem Kinde, das dann folgt, maßgeblich prägen und natürlich in einer negativen Form prägen.
Also eine Geburt ist ja nun mal ein sehr herausfordernder Prozess für jede Frau, auch für Väter. Und was ist da die Abgrenzung zwischen einem Trauma und einer normalen Geburt? Beziehungsweise woher weiß ich, ob ich ein Geburtstrauma habe oder ob ich einfach ziemlich geschreckt bin durch das, was ich bei der Geburt erlebt habe?
Also, dass eine Geburt ein Grenzgang ist, ein Erlebnis, das einen bis an die Grenze führt, das ist so. Geburt, gebären und geboren werden ist kein Spaziergang. Das macht etwas mit jeder Frau. Das ist ein unglaublich starker Input ins Leben. Aber je nachdem, wie man durch diese Geburt begleitet wird, wie man sich selbst erlebt als gebärende Frau, wie man unterstützt wird oder nicht unterstützt wird, ist dieses Grenzerlebnis entweder förderlich für Selbstbewusstsein, für insgesamt sich in der Welt gut positioniert fühlen oder eben auch hinderlich. Das bedeutet, es kommt eine sehr große Verantwortung auf das geburtshilfliche Personal, auf die Hebammen zu, die die Frauen betreuen, begleiten und auch die Ärzte, Ärztinnen natürlich und maßgeblich mit dafür verantwortlich sind, ob eine Frau dieses Geburtserlebnis als Selbstbewusstseinskick erlebt oder als Selbstbewusstseinsdämpfer.
Und wer entscheidet, ob das ein Geburtstrauma ist oder eine normale Geburt?
Es ist nicht ja oder nein, Trauma oder nicht. Da gibt es einen sehr, sehr breit gefächerten, fließenden Übergang. Meine Vermutung ist, dass es eine sehr, sehr große Dunkelziffer gibt an Frauen, die wirklich geschwächt aus einer Geburt rausgehen, das aber jetzt selber nicht als Trauma wahrnehmen oder auch bezeichnen würden, die aber einfach nur, und das höre ich dann im Gespräch sagen, boah, die Geburt, das war schlimm, ich erinnere mich immer noch dran, es war schrecklich, ich möchte nie wieder ein Kind kriegen oder wenn, dann nur mehr irgendwie so, dass ich möglichst nichts davon mitbekomme, sprich mit Narkose, mit Kaiserschnitt, mit Epiduralanästhesie, so solche Sachen. Das Geburtstrauma ist jetzt sicher nicht so eine eindeutige Diagnose, wenn es vor allem nicht, wenn das in einem weniger ausgeprägten Zustand vorhanden ist. Drum ist vielleicht auch diese ganze überdramatisierte Ausdruck von Gewalt unter der Geburt, Geburtstrauma, gar nicht sowas, was ich so sehr schätze. Ich finde, dass das negative Geburtserlebnis dort beginnt, wo die Frau Übergriffe erlebt, Machtlosigkeit, wo sie erlebt, dass ihre Bedürfnisse, ihre Grundbedürfnisse nicht respektiert werden, dass sie nicht für voll genommen wird, könnte man auch sagen, dass über sie entschieden wird, dass Untersuchungen, Eingriffe gemacht werden ohne ihr Einverständnis, dass nicht kommuniziert wird oder auf eine Art und Weise kommuniziert wird, die verletzend ist und erniedrigend, sowas wie führen Sie sie nicht so auf. Das sind die alten Sprüche, die es aber tatsächlich noch immer gibt. Und wenn Sie jetzt schon so schreien, was soll denn das nur werden? Oder auch das Nicht-Anweisend sein, das Nicht-Beistand leisten. Im Hebammengesetz steht so schön, dass die Hebamme die ist, die der Frau Beistand leistet bei der Geburt. Und Beistand heißt für mich ganz wortwörtlich auch dabei sein, dabei stehen, mit der Frau sein. Und mit der Frau sein heißt naturgemäß ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und eine Geburt nicht so gestalten, wie das jetzt die Hebamme, das Ärzteteam möchte, sondern das zu hören und zu akzeptieren und zu respektieren, was die Frau möchte, beziehungsweise wenn das mal nicht ganz so geht, weil zum Beispiel Gefahr im Verzug ist, was durchaus sein kann, dann geht es noch immer darum, die Situation zu kommunizieren, damit die Frau mit an Bord ist.
Und glaubst du, dass das eines der häufigsten Probleme ist, die mangelnde Kommunikation mit der Gebärenden?
Ja, das glaube ich. Ganz eindeutig. Die mangelnde Kommunikation und auch die mangelnde Verbindung und auch das mangelnde wirklich gut zuhören und hinhören. Und was bei uns so klassisch als eine gute Geburt gilt, ist so die schnelle Geburt, die unkomplizierte Geburt, die, wo die Frau auch möglichst wenig braucht vom geburtshilflichen Personal und die Geburt, die nicht so gut ist die lang dauert, wo Eingriffe stattfinden und so weiter und so weiter. Aus meiner Erfahrung ist es aber nicht unbedingt so, dass eine Geburt, die länger dauert, die komplizierte ist, die vielleicht sogar mit einem Kaiserschnitt endet, unbedingt eine ist, die dann traumatisierend ist. Man kann am geburtshilflichen Ergebnis, also an diesem Outcome, nicht ablesen, ist da ein Trauma dabei oder nicht.
Und Traumen werden ja auch ins eigene Seelenwertesystem eingeordnet, ne? Das heißt, das subjektive Erleben ist ja ganz wichtig für Frauen, auch in dem Einordnen, wie war dieses
Genau.
Ereignis jetzt für mich, ne? Wenn eine Frau sich fragt, rückblickend, hatte ich eine gelungene Geburt oder hatte ich eine traumatisierende Geburt, woran könnte sie das festmachen?
Vielleicht würde es uns helfen, nicht immer von Trauma zu sprechen, selbst ist ein bisschen ein inflationär gebrauchter Begriff. Vielleicht ist es leichter, mit Verletzung das Ganze zu bezeichnen. Und das fühlt ein Mensch sehr stark und Trauma kommt ja ursprünglich aus diesem Bereich der Medizin, wo es um Verletzung geht. Verletzung im körperlichen Sinn, eine Schnittwunde, eine stumpfe Wunde, ein Bein, das gebrochen ist, Begriff Trauma und ist dann einfach auch in dieser übergeordneten oder in dieser erweiterten Bedeutung eigentlich der seelischen Verletzung zu betrachten. Und genauso wie ich merke, ob mir ein Schnitt, den ich mir in der Früh beim Zwiebelschneiden zugefügt habe, wehtut, merke ich, ob eine seelische Verletzung da ist, ob mir etwas wehtut, ob mich was schmerzt, belastet, traurig macht, unsicher macht, so ein bisschen verloren da, so einfach nur beim Fenster rausschau mit meinem Kind am Arm und mir denk, boah, habe ich mir anders vorgestellt, geht's mir nicht gut damit, weiß ich nicht, wie ich damit jetzt zurechtkommen soll. Das wirkt sich aus. Eine Verletzung wirkt sich aus auf mein tägliches Leben. Wirkt sich das Bein aus auf meine Mobilität und die seelische Verletzung in gewisser Weise auch auf meine Mobilität und auf meine Lebensfreude. Das wirkt sich wiederum aus auf meine Beziehung zum Kind, auf meine Beziehung zum Partner, auf meine Beziehung zu meiner gesamten Umwelt.
Es sind ja nicht nur psychische, sondern auch handfeste organische Verletzungen, ne?
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass Frauen mit diesen organischen Verletzungen selbstverständlich drüber reden, mit der Gynäkologin, mit dem Physiotherapeutin sozusagen. Das sind Probleme. Dieses Diktat, du bist jetzt Mutter. Erstens hast du alle Schmerzen zu vergessen, weil das ist so schön, ein Kind zu
Ja,
haben. Das
genau,
ist
mit
ja
diesem Satz
etwas, was wirklich ungesund ist, ne?
wird man wirklich abgespeist und das macht das Geburtstrauma so ganz besonders und damit unterscheidet sich ein Geburtstrauma auch von anderen seelischen
Verletzungen.
Traumen. Genau, weil mit diesem Stehsatz, Hauptsache das Kind ist gesund, wird jede Art von Verletzung, die die Frau aus diesem Grenzgang Geburt mitnimmt, so ein bisschen runtergemacht und nicht ernst genommen und nicht weiter behandelt, wie sich's gehört für ein Trauma.
Das ist genau der Unterschied. Und das ist
Ja.
ja tatsächlich so jahrzehntelang behauptet worden.
Ja.
Ach, du, den Schmerz vergisst du sofort.
Das stimmt auch. Den Schmerz, der Geburtsschmerz, ist grundsätzlich ein physiologischer Schmerz.
Ja.
Es ist nicht der Schmerz, der auf eine Pathologie hinweist, wie der Schmerz, wenn ich mir das Bein gebrochen habe, um beim Beispiel zu bleiben. Was man nicht vergisst, was Frau nicht vergisst, ist das, wo Schmerz entsteht, auch seelischer Schmerz, aber auch körperliche, durch Übergriffe, durch Respektlosigkeit, durch Missachtung der eigenen Wünsche. Wenn eine Frau vaginal untersucht wird, was im Grunde bei jeder Geburt mehrmals vorkommt, und sie wird gefragt, und sie ist einverstanden und das, die Hebamme macht das im Kontakt mit der Frau, weil beide wissen wollen, wie der Geburtsfortschritt gerade ist. Dann ist das zwar auch unangenehm, aber kein Schmerz, der sich nachhaltig als Erinnerung mit dieser Geburt verbindet. Wenn einfach die Frau auf der Seite liegt und das erzähle ich nicht, das erfinde ich nicht, sondern das ist so und dann wird einfach ohne zu kommunizieren, oder sie liegt am Rücken, es ist jetzt unerheblich, und dann wird ohne zu kommunizieren, ohne zu fragen, ohne zu erklären, was passiert, einfach eine vaginale Untersuchung durchgeführt, dann ist das ein Übergriff, der mitunter, wenn die Frau empfindet, empfindlich ist, schmerzempfindlich ist, vielleicht auch schon Vorerfahrungen im Kontext sexuelle Gewalt erlebt hat, tatsächlich als Gewalt, als sexueller Übergriff bis hin zum Thema Vergewaltigung erlebt. Und das bleibt hängen.
Du hast gesagt, dass das Geburtserleben auch unsere Beziehung zu dem Neugeborenen, zu dem Kind prägt. Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, dass je lustvoller und je freudiger ich die Schwangerschaft erlebt habe, je feiner und bestärkender die Geburt war, umso freudvoller ist auch die Beziehung zu diesem neuen Menschen, der 24/7 auf einmal von mir alles fordert und will, was ich habe und damit einfach einen Stellenwert einnimmt, den bei der ersten Geburt noch nie ein Mensch zuvor eingenommen hat. Mutter werden, Mutter sein, ist wirklich eine der größten Herausforderungen überhaupt. Kann man mit, aus meiner Sicht, kaum einer beruflichen Belastung vergleichen, weil es nicht in meiner Macht steht zu sagen, jetzt ist Stopp, sondern wenn ich todmüd bin und einschlafe und 10 Minuten später kräht mein Kind und hat Hunger, dann stehe ich auf der Matte und dann wird mein Kind gefüttert, es wird getragen, es wird gewickelt. Es gibt Kinder, die sehr, sehr viel schreien. Es gibt Kinder, die sehr, sehr viel getragen werden möchten, die wenig Schlaf finden, die einfach Ansprüche stellen an die Frauen, die dann auch häufig recht alleine sind, damit die fast das, was man bewältigen kann, übersteigen. Muttersein verändert, würde ich mal sagen, natürlich alle Beziehungen in meinem Umfeld. Und nachdem das Gebären auch sehr, sehr viel mit Sexualität zu tun hat, verändert es auch mein Bild von mir selber als Frau, mein Gefühl für mich, meine Attraktivität, auch meine sexuelle Attraktivität, meine Attraktivität für meinen Partner, meine Partnerin, mein ganzes Erscheinen in der Welt ist doch, wenn man Mutter geworden ist, ein anderes, weil auch einfach auf körperlicher Ebene sich sehr, sehr viel verändert.
Du hast eine Studie zitiert, die da
Ja.
lautete, es war ein schreckliches Ereignis, das ich nie vergessen werde. Das hast du zitiert als Aussage von einem relativ hohen Prozentsatz von Frauen, die das nach der Geburt sagen. Kannst du darüber, über die Studie noch ein bisschen was erzählen? Und ja, und waren das Geburten, die man sozusagen landläufig als schwierige Geburten bezeichnet, oder waren das in Anführungsstrichen normale Geburten, wo diese Aussage kommt?
Also es gibt eine Studie 2016 von zwei Forscherinnen gemacht, die feststellen, dass insgesamt 20 bis sogar 45% der Gebärenden von traumatischen Geburtserfahrungen betroffen sind. Das sind einerseits Frauen, die noch nie eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Das sind dann hauptsächlich Erstgebärende. Und andererseits sind auch viele Frauen dabei, die tatsächlich schon im Vorfeld traumatische Erfahrungen gemacht haben. Und in dem Fall spricht man dann von Retraumatisierung. Wenn man sich vorstellt, dass in Österreich und in Deutschland genauso in etwa jede dritte Frau sexuelle Gewalt oder andere Formen von Gewalt schon erlebt hat, dann kann man sich vorstellen, wie viele von den Frauen, die wir unter der Geburt haben, schon mit einem Trauma da reingehen und eine Retraumatisierung passiert, wenn diese Frau nicht respektvoll behandelt wird. Das heißt, es sind insgesamt nicht ganz, aber doch die Hälfte aller Frauen, die Mehrheit dieser Hälfte, sind natürlich Frauen, die schon in irgendeiner Form traumatische Vorerfahrungen hatten. Aber das wissen wir ja nicht. Also wenn man sich vorstellt, dass fast jede zweite Frau am Ende nach der Geburt mit einer traumatischen Erfahrung rausgeht, dann ist das schon ganz arg. Und
Und
es
was
gibt
heißt,
natürlich
ja?
Frauen, die nochmal ein größeres Risiko haben, auch ohne traumatisierende Vorerfahrung ein Geburtstrauma auszufassen. Kann ich
Und
auch gerne
das,
sagen, welche das sind.
ja, bitte.
Weil das sind ausländische Frauen, Flüchtlingsfrauen oder Migrantinnen, die vielleicht auch Sprache nicht so gut hören können, Frauen aus bildungsferneren sozialen Milieus oder sozial problematischem Umfeld, wenn sie sehr dick sind, wenn sie rauchen, wenn sie Tattoos haben, Piercings oder ein ungepflegtes Äußeres, oder auch ernährungsmäßig die tendenziell ganz, ganz, ganz dünnen Frauen und die ganz, ganz, ganz dicken Frauen, sind die, die dann nochmal mehr als die anderen mit solchen Übergriffen zu rechnen haben. Und Übergriff heißt ja immer, ich schätze mein Gegenüber nicht wert. Ich akzeptiere, respektiere und wertschätze die nicht. Begegne der nicht mit Empathie, Zuwendung und Freundlichkeit, sondern du sie so ein bisschen abschasseln, abstempeln. Ah, das ist eine Raucherin. Und dass das meistens Frauen sind, die es ohnehin schon von ihrer Ausgangslage schwerer haben und somit sie das auch nochmal mehr trifft und betrifft, wenn sie nicht gut behandelt werden. Das ist wohl klar.
Und das heißt sozusagen, da gibt es durchaus auch ein Bild von der idealen Gebärenden, ne? Gut gebildeten, gut ernährten, sportlichen
Gut
Frau,
informierten,
die
mit dem
sozusagen.
Partner, stabile Partnerschaft, Mann, natürlich der Partner, unkompliziert, schnell, weiß über den Geburtsverlauf Bescheid,
Genau.
freut sich auf das Kind, hat schon wirklich diese Schwangerschaft glücklich erlebt und ist in großer Vorfreude. Aber das ist so wie in den Bilderbüchern, die heilen Mutter, Vater, Kind, 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 Familien. Die gibt es nicht oder selten.
Es gibt sie wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig.
Ja.
Und wenn wir jetzt schauen, so viele Frauen haben nach der Geburt Probleme damit, wie die Geburt verlaufen ist. Was heißt denn das für zukünftige Kinderwunsch, Schwangerschaften, Geburten? Was heißt das auch für eine Gesellschaft, wenn so viele Frauen das nicht als positives Ereignis und wünschenswertes Ereignis einordnen in ihrem Leben? Hat das Auswirkungen darauf, dass wir weniger Kinder kriegen? Kann eine Gesellschaft sich das leisten, dass so viele Frauen sich da nicht wahrgenommen fühlen und sich eigentlich sicherer und kontrollierender eigentlich in ihrem Erwerbsleben fühlen?
Also ich denke mir schon, dass diese quantitativen Auswirkungen spürbar sind. Das hören wir auch jedes Jahr von der Statistik Austria, dass die Geburtenzahlen rückläufig sind, rückläufig sind, rückläufig sind. Das ist ein Trend, der jetzt nicht einmal da war, der auch nicht mit einem bestimmten Ereignis wie beispielsweise Corona begründbar ist. Das beobachten wir, dass die Geburten rückläufig sind und mag sehr multifaktoriell sein, der Hintergrund. Aber sicher ist auch dieser Aspekt der Gebären und auch das Kinder in der Gesellschaft nicht sehr gut dasteht, ist auch sicher darauf zurückzuführen, dass wir weniger Geburten haben, denke ich schon. Was mich aber schon auch beschäftigt, abgesehen von dem Quantitativen, ist natürlich das, was haben wir für Frauen in der Gesellschaft? Wie stehen die ihre Frau? Wie können die, die gerade für Frauen doch sehr deutlichen, multifaktoriellen Anforderungen, diese Doppel- und Mehr- und Dreifach- und ich weiß nicht wie vielfach Belastung, gut bewältigen, wenn sie aus der Geburt doch einigermaßen geknickt herausgehen? Wo haben wir dann die Frauen? Wieso haben wir keine Frauen in Führungspositionen? Wieso haben wir keine Frauen, die einfach auch mal den Ton angeben, laut sind, selbstbewusst sind, sich hinstellen und Nein sagen, wenn es um bestimmte Sachen geht, die nicht in Ordnung sind, die sich aufstellen und nicht gedrückt und geduckt schauen, wie sie sich da irgendwie durchwursteln können durch diese Phase des Kinderkriegens, Mutterseins. Und dann fangen die auch noch ein bisschen später an. Das kommt dazu. Der Trend, dass die Frauen, die ihr erstes Kind bekommen, so um die 30 oder drüber sind, ist sehr deutlich auch zu bemerken.
Hat das
Mindestens.
Auswirkungen auf den Geburtsverlauf?
Naja, erstens mal auf den Geburtsverlauf, ja, ganz, ganz basic. Je jünger eine Frau, desto leichter ist normalerweise das Gebären. Je später sie das erste Kind bekommt, desto herausfordernder ist schon auch die Geburt mitunter. Ja, ist schon so, aber es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Anzahl der Kinder, die man bekommt. Wenn man mit 35 das erste bekommt, bekommt man, und das ist traumatisierend verlaufen, bekommt man wahrscheinlich keins mehr. Mit 35 haben Frauen auch schon, sind sie meistens ausgebildet, gut ausgebildet, irgendwo in einem herausfordernden beruflichen Kontext tätig. Dann ist das nächste Thema, Frauen sind ja dann auch für alles verantwortlich, auch gesellschaftlich, was die Kinderbetreuung trifft. Und wenn dann was nicht funktioniert, sind immer die Frauen, die drankommen, die dann zu Hause bleiben müssen, weil Kind krank ist oder wegfahren müssen plötzlich von der Arbeit, weil Kind plötzlich zur Mama will oder die Lehrer und Lehrerinnen ausfallen in der Schule. Das sind alles Dinge, mit denen man nicht so gut zurechtkommt, wenn man einen Karrierejob hat und auch einfach seine Frau stellen muss in diesem beruflichen Kontext. Ja.
Was kann deiner Meinung nach die Medizin dazu beitragen, dass es für Frauen besser verläuft?
Naja, die Medizin oder das Gesundheitswesen, würde ich mal sagen. Bin ja selber 10 Jahre verantwortlich gewesen für die Hebammenausbildung, habe wahrscheinlich insgesamt 250, 300 Hebammen ausgebildet. Und was ich denke, was wichtig ist, ist eine Sensibilisierung für dieses Thema, dass wir es mit Frauen zu tun haben, die Respekt brauchen, brauchen, die möglichst in einem evidenzbasierten und aufgeklärten und im Shared Decision Making Modus funktionierenden Gespräch.
Shared Decision meint, dass miteinander medizinische Entscheidungen gut informiert getroffen werden.
Genau, um das geht's, dass die Entscheidung ist, Geburt ist ein Vorgang, der manchmal völlig unkompliziert verläuft und so, dass man nichts und niemanden braucht. Es ist aber auch schon so, dass Geburten mitunter komplizierter verlaufen, es Probleme gibt, die unter der Geburt auch unvorhersehbar auftreten können, bei der Mutter und oder beim Kind, und dass es dann ganz klar auch medizinische Interventionen benötigt. Der Unterschied ist einfach, ob das kommuniziert wird, ob die Personen, die Hebammen, die Ärzte, Ärztinnen mit der Frau sprechen, auch rechtzeitig, wenn sie Komplikationen herannahen sehen, oder ob die das nicht tun. Und ich glaube wirklich, dass unsere Mediziner, Medizinerinnen und vielleicht auch andere Berufsgruppen einen äußerst großen Bedarf hätten, in Kommunikation auch gut ausgebildet zu sein.
Und wenn sie nicht bei dir Hebamme gelernt haben, vielleicht auch. Also gut.
Ja, ich weiß nicht, ob das, ich weiß, es ist halt auch immer und darauf an. Es kann nur mir immer enorm großes Anliegen war, dass die Studentinnen auch lernen, wie wichtig es ist, auf Augenhöhe zu kommunizieren, in der Sprache der Person, mit der ich rede, zu kommunizieren, so dass sie mich versteht und dass sie weiß, was ihr sagen will und dass ich auch wirklich ein klares Einverständnis abwarte. Also es gibt diese Floskel, wir machen jetzt eine vaginale Untersuchung, okay, das ist nicht, was ich meine. Was ich meine ist, hast du mich verstanden? Bist du einverstanden? Gehen wir d'accord in das, in dem, was jetzt kommt? Und ich muss schon sagen, es gibt Notfälle, also wenn jemand das hört, wird er sagen, ja, ey, aber wenn es einen Notkaiserschnitt braucht, dann kann man nicht für reden. Das ist das Totschlagargument vieler Ärztinnen, Ärzte und auch anderer Personen aus dem Gesundheitsbereich. Ja, das stimmt. Es gibt vereinzelt aber doch Notfälle, wo nicht viel Zeit ist für große Worte. Aber es gibt das Debriefing. Das bedeutet, es gibt nach dieser Notfallsituation, wo gehandelt werden muss, und zwar raschest, gibt es die Möglichkeit, ans Bett der Frau zu gehen und alles zu erklären, alle Fragen zu erlauben, alles im Nachhinein nochmal zu besprechen, zu analysieren, Punkt für Punkt, und vor allem die Frau zu Wort kommen zu lassen, was war da, warum war das, wieso war das, und ihr ausreichend Möglichkeit zu geben zur Kommunikation.
Und auch um ihre emotionale Situation kundtun
Aufzufangen.
zu können.
Das ist wirklich wichtig, weil so ein Trauma, es kann ein Trauma passieren und es kann, das ist die gute Nachricht, aufgelöst werden. Wenn man das bespricht, wenn sie den Raum hat zu sagen, das hat mir wehgetan, das habe ich nicht verstanden, das hat mich furchtbar erschreckt, ich habe so wahnsinnig Herzklopfen gekriegt, ich hatte Angst um mein Leben, ich habe gedacht, ich sterbe, ich hatte Angst um das Leben meines Kindes. Wenn die das sagen kann, ist das schon der erste wichtige Schritt in die Richtung, dass es wieder heil werden kann. Und wenn ich sage, ja, das ist klar, das verstehe ich. Die Herzklopfen, kann ich dir erklären, die kommen von dem Medikament, das wir dir gegeben haben. Die Angst ist eine Angst, die eine Naturgewalt ganz häufig begleitet. Die ist, hat physiologische Aspekte. Ich verstehe das. Und wenn man als Frau das Gefühl bekommt, ich werde verstanden, ich werde gehört.
Und auch mein Entsetzen wird zur Kenntnis genommen und es wird mir auch erklärt, dass nicht alles nur sozusagen, ich bin nicht verrückt, sondern es sind
Ja,
einfach
genau.
biologische Gründe für diese Gefühle auch.
Ja.
Und
Und manchmal muss man sich auch als Hebamme oder Arzt, Ärztin entschuldigen für Eingriffe, die geschmerzt haben, die potenziell verletzend, traumatisierend waren, die vielleicht notwendig waren, vielleicht im Nachhinein auch nicht unbedingt notwendig waren. Auch das finde ich sehr, sehr wichtig in unserem Beruf, dass wir selber als Hebammen, Ärzte, Ärztinnen spüren, wir haben, weil wir ja selber auch Gefühle haben, Angst um das Kind zum Beispiel. Wir haben einfach sehr intensiv reagiert, wir haben eine grobe Untersuchung gemacht, wir haben uns nicht die Zeit genommen zu kommunizieren ausreichend, weil wir wie Wahnsinnigen über den Gang mit dem Bett gerast sind zum Kaiserschnitt, weil wir gedacht haben, boah, dem Kind geht's richtig schlecht. Wo man dann im Nachhinein ist man immer gescheiter, ja, und dem Kind geht's dann eh ganz gut und dann kann man sagen, es tut mir leid, dass ich dich das so überfahren und überfordert habe, dass ich nicht mehr den Kontakt gesucht habe, dass einfach diese ganze Kaskade von Notfallmanagement, Elementen stattfinden musste, ohne dass wir dich oder auch deinen Mann mit ins Boot genommen haben.
Genau, weil das ist ja auch, ich meine, da ist ja nicht nur eine Person traumatisiert, nicht nur das Kind und die Mutter, sondern da ist tatsächlich auch ein Mann dabei, der nicht versteht, was passiert, oder eine Frau, die sozusagen auch mit diesen Gefühlen alleine gelassen werden.
Also als Begleitperson oder als auch als Studentin, was man da erlebt, kann auch wirklich sehr traumatisierend sein. Und weil man aber denkt, okay, die tatsächlich das meiste abgekriegt hat, ist die Gebärende. Deswegen bin ich jetzt mal still als Partner, Partnerin oder auch als Auszubildende.
Ja.
Wenn man aber gerade in der Ausbildung sehr häufig Sachen erlebt, die eine traumatische Erfahrung durchaus auch machen kann, kann das auch in diese Richtung umschlagen, dass man sich so eine gewisse Härte, Hartgesottenheit zulegt und sich denkt, okay, passt, das ist halt so, da muss man durch, da muss ich auch durch als angehende Hebamme. Und was da aber passiert, ist, dass immer wieder diese Art und Weise von Übergriffen, von Machtmissbrauch, Gefühllosigkeit, Empathielosigkeit sich wiederholen. Und dann haben wir das gesellschaftlich ad infinitum prolongiert.
Liebe Lisa, ich danke dir sehr herzlich. Ich möchte gern noch einen Hinweis anbringen. Und zwar ist es ja offensichtlich so, dass auch Frauen über lang zurückliegende Geburten eigentlich nicht drüber wegkommen.
Ja.
Und ich möchte ganz explizit sagen, im Frauengesundheitszentrum bieten wir kostenlose anonyme Beratung an. Und wenn sowas den Lebensverlauf oder die psychische, gesunde, fröhliche Entwicklung behindert, ist es immer hilfreich, sich da tatsächlich Unterstützung und Hilfe zu holen. Und es wird auch so sein, dass auch nicht jede Schwangerschaft optimal verläuft. Und auch in diesem Zusammenhang kann ich nur auf unser psychologisches Beratungsangebot hinweisen. Kostenlos anrufen und es gibt die Möglichkeit zum Gespräch bei uns. Lisa Rakosch, Hebamme, Kämpferin für sensiblen Umgang mit Frauen unter der Geburt. Und sehr wichtig finde ich auch das, was du zum Schluss genannt hast, dieses Debriefing. Frauen reden nach der Geburt sehr viel über die Geburt. Ja. Manchmal mit Menschen, die damit haltlos überfordert sind, weil sie zum Beispiel noch kein Kind hatten. Ne? Da finde ich es auch sehr hilfreich, wenn man mit anderen Frauen, die schon Kinder hatten, das erzählen können. Vielleicht ist das auch so eine Form von Debriefing, das die Frauen machen. Ne?
Ich würde sogar ganz gerne noch was dazu sagen.
Ja, gerne.
Weil es ist ja so, dass auch wenn aus der Hebammenperspektive eine Geburt als komplikationslos einfach verlaufend erlebt wird, es nicht unbedingt sich decken muss mit der Erfahrung, die Frau macht. Das heißt, als allererste und sagen wir mal Präventionsmaßnahme sollte eigentlich gelten, dass jede Geburt mit der Frau und der betreuenden Hebamme zumindest einmal nachbesprochen wird. Das, was ich wahrnehme, ist nicht das, was mein Gegenüber wahrnimmt. Mhm. Und da kommen oft sehr spannende Sachen raus in beide Richtungen, dass eine Frau eine Geburt von der, also ich denke, boah, da waren aber schon sehr viele Eingriffe und das war schon zum Teil sehr herausfordernd für die Frau, dass die das eigentlich locker weggesteckt hat und sagt, na, wieso, hat schon alles gepasst. Und umgekehrt, dass Geburten, die aus der Hebammenperspektive sehr komplikationslos betrachtet werden, durchaus für die Frau die eine oder andere Aktion beinhalten, die sie sehr beschäftigen, bis hin zu tatsächlich traumatisiert haben. Das wissen wir nicht. Und eigentlich sollte es in jedem Krankenhaus und natürlich auch in der Hausgeburtshilfe ganz klar Usus sein, die Geburt nachzubesprechen. Einmal möglichst bald, nächster Tag, übernächster Tag, um zu schauen, gibt es da noch was, woran noch weiter gearbeitet werden sollte oder passt das?
Ja, Lisa Rakosch, Hebamme, aktiv mit Hausgeburten und im Krankenhaus, im Belegkrankenhaus. Sie ist Lehrende an der Fachhochschule für Hebammenausbildung in Krems. Diesen Studiengang lange geleitet. Lisa, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch und ja, ich hoffe auch unsere ZuhörerInnen konnten etwas einordnen von ihren eigenen Erlebnissen oder vielleicht auch präventiv für ihre kommenden Geburten daraus schöpfen. Lisa, ich danke dir vielmals.
Sehr gerne.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
The world is changing and time is spinning fast. It's so amazing how you came into my life.